Black FM. Hallo und herzlich willkommen zu Volume 81 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Der Oktober neigt sich schon langsam dem Ende zu und es scheint ein goldener Monat zu werden. Die Sturmfans kommen jedenfalls derzeit aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. Die Schwarzen sind seit dem vergangenen Wochenende nicht nur Tabellenführer, sondern das auch noch mit 4 Punkten Vorsprung auf die Bullen-Konzernfiliale aus Salzburg. 2:1 gewann Sturm gegen Hartberg vor ausverkauftem Haus. Auch das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Und neben dem Ergebnis gab es auch noch die eine oder andere Erkenntnis, über die wir heute sprechen wollen. Aber es gab nicht nur diesen einen Sieg zu bejubeln, auch die Frauen haben einen Dreier eingefahren und Jakobini 09, manche sagen auch Sturm 2, blieb im dritten Spiel in Folge ungeschlagen. Über all das und noch mehr wollen wir sprechen in der mittlerweile gewohnten Form, nämlich im Black FM Querpass. Und wir machen das in einer mittlerweile recht eingespielten Dreierkette. Ich begrüße in Graz-Waltendorf unseren Formationsnerd, Taktikfachmann und Experten für alles, also auch für griechische Mythologie. Buongiorno, Frank Wonisch.
Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao, ciao, ciao.
Und uns zugeschalten aus Wien, Meidling, 12-Meter-Kolumnist, Autor von 111 Grüne, den SK Sturm zu lieben und offizieller Black FM Stadion- und Präsidentenkorrespondent Jürgen Bucher. Servus.
Grüß Gott, grüß Gott.
Mein Name ist auch heute wieder Andreas Terler und wir starten gleich hinein in diesen Querpass von Black FM. Also, ganz kurzer Fahrplan. Wir starten heute mit der Zweier und haben da auch ein exklusives Interview mit einem der Leader am Feld im Angebot. Dann schauen wir uns die Leistung der Sturmfrauen an und um dann anschließend die vergangene Black FM-Episode, die ja recht interessant war, mit dem Herrn Präsidenten ein wenig Revue passieren zu lassen, um dann auch über das Spiel gegen Hartberg zu sprechen und dann vor allem vorauszuschauen auf das Duell gegen Atalanta am Donnerstag. Zu Beginn aber wie immer die traditionellen Shoutouts und da wären wir gleich wieder beim Spiel gegen Hartberg. Da ist nämlich einerseits die Sportsbar in der Nähe, also zwischen Stadion und Eisstadion und der neu gestaltete Longin-Club, also die neuen VIP-Räumlichkeiten, sind da eingeweiht worden und der Präsident hat da ja wieder einmal mit scharfer Zunge, mit Blick Richtung Stadtregierung von einem Mahnmal gesprochen. Das ganze Ding steht jetzt für 3 Jahre dort. Dann glaubt man ja oder hofft man, dass das Sporttagungszentrum fertig ist. Habt ihr auch Eindrücke davon bekommen, wie das ausschaut, Frank?
Ich war nicht dort, ich kenne nur die Fotos und Videos und sieht ganz schnick aus. Von außen erinnert es mir ein bisschen an ein Autohaus, aber keine Ahnung, vielleicht passt das auch zur Klientel. Wie gesagt, ich war nicht dort. Ich finde die Initiative gut, ich glaube, dass es notwendig ist und wünsche allen, die dort zu Gast sein werden, einen schönen Aufenthalt, Prost und Mahlzeit und schöne Spiele und super. Bravo.
Hauptsache es schmeckt. Jürgen, du hast ein zweites Shoutout.
Ja, auch eine Veranstaltung. Wir waren ja den Präsidenten befragen in seinem ureigenen Habitat in Wien, also in dem Reiche Leute Bank Domizil im ersten Bezirk. Schellhammer Kapitalbank heißt sie, glaube ich, im Moment. Mhm. Und in diesen Räumlichkeiten wurde am gleichen Abend auch das nächste, also Sturm strahlte jetzt in die Bundeshauptstadt aus, wie der Präsident nicht müde wird zu betonen, ist es auch die zweitgrößte steirische Stadt. Und deswegen networkt er jetzt auch gerne dort und hat so nach einer ersten Veranstaltung rund um das Rapid-Spiel, da ist der Herr Thomas Hofer auch sehr stark involviert, weil er da als Kuratoriumsmitglied oft an der Einladung und an der Organisation mitwirkt, hat es da ja auch diesmal selbst veranstaltet und einen Sponsoren- und wichtige Leute-Event auf die Beine gestellt in seiner Bank, wo sich die Wiener Sturm-Community trifft und sich austauscht. Mhm. Und die Möglichkeit bekommt, eben mit Andi Schicker und Thomas Kelbig und einigen anderen Protagonisten des Clubs zu reden und sich dann wichtig zu fühlen. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn man da ein bisschen aktiv bleibt in dem Bereich.
Definitiv, definitiv. Ich habe auch hier ein Video gesehen, habe ein paar Personen erkannt, einige Personen oder die meisten nicht, ne, naturgemäß.
Lukas Lattinger.
Ja, der schönste Mann von Wien war er zugegen. Ja.
Und der schönste Fernsehmoderator von Wien.
Ja, genau. Ist er noch immer auf den Bussen drauf?
Nein, ist mittlerweile eine andere Werbeschiene. Er ist sehr froh, weil er hat sich sehr geschämt. Deswegen.
Wieso geschämt?
Ja, weil das war ihm dann doch zu viel Prominenz.
Zu viel? Das geht auch? Okay. Ja, also habe ich sehr interessant gefunden. Und auch einige Korrespondenten anderer Medienplattformen habe ich dort gesehen. Ich habe mich gefragt, warum waren wir eigentlich gar nicht eingeladen?
Wir waren eingeladen.
Ach so?
Ich habe keine Zeit gehabt an dem Abend.
Achso, also du warst eingeladen.
Ja,
dass wir ein war in Majestätsplural.
Uns hat wieder nichts gesagt, eh klar. Ah,
okay.
So, ich werde dem Herrn Präsidenten sagen, ihr sollt auf den Verteiler.
Bitte darum.
Oliver Pink ist dort übrigens
auch.
Immer.
Ja?
Ein ganz grässlicher Journalist, aber er ist Sturmfan.
So, das war die heutige Medienkritik. Apropos Verteiler, ums Kartenverteilen ist es ja auch noch gegangen in dieser Woche, Frank.
Ja, heute 10 Uhr, also jetzt haben wir dekouvriert, dass wir Montag aufnehmen. Heute 10 Uhr hat die Stadionkasse die Kartonschüdeln weg da und hat die Kartenverteilung für das unnötigste Spiel des Jahres in Angriff genommen. Bin seit heute 10.30 Uhr glücklicher Besitzer von 2 Derby-Karten. Und jetzt werden sich wieder alle fragen, wie ging das bloß, dass der Wunsch 2 Karten hat? Geht. Ja. Und jetzt sind wir gerüstet für diesen 2. November. Knapp an Halloween, finde ich, passt gut dorthin.
Also und die Verteilung hat der Derby-Bashing schon langsam ein bisschen zu viel, das verstehe ich nicht ganz. Das ist jetzt für das Spiel ein bisschen unrecht, finde ich.
Findest du? Gehörst du auch plötzlich zu denen, die dieses Spiel so verboygroupen und sagen, das Beste, was Graz passieren kann?
Natürlich nicht, aber man muss auch nicht übertreiben in die andere Richtung.
Weiß ich nicht.
Viel wichtiger ist, dass es nicht schief geht, gleich wie letztes Jahr. Das ist das Einzige, was zählt bei diesem Spiel.
Jo, aber genau deshalb ist es ja so unnötig, weil für die Roten ist es Spiel des Jahres und für uns ist das nervigste Spiel vom Jahr. Ne?
Du musst aber eine Steigerung zum letzten Jahr überlegen, wo du das Ticket zerrissen hast auf der Tribüne.
Ja, ich habe schon eine Idee, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, weil ich spoiler die Idee einmal nur ganz grob. Ich habe heute ein Posting des Stadtrivalen gesehen, wo er Derby-Hoodies feil bietet, auf dem draufsteht, wir sind Rote, Superrote. Ich hätte Ideen damit, aber schauen wir mal.
Mit dem Hoodie oder mit einer Gegenaktion?
Nein, mit dem Ding. Also Gegenaktion plane ich keine, ist mir zu aufwendig.
Du bist mich jemand und siehst ihn am Arm.
Ich weiß nicht, ob er reinpasst, aber wurscht.
Oh, Body Shaming.
Zum Verteilen der Karten sei noch angemerkt, das spricht ja dafür, wie gut das funktioniert, dass man natürlich auch wieder die Karte erst vor dem Spiel dann umtauschen muss, um das echte Ticket zu kriegen.
Nee, da muss ich kurz eingrätschen, wenn man bei der Stadionkasse war, muss man das nicht.
Ja, ich war heute nicht bei der Stadionkasse, weil ich in Graz war, in ganz Neukölln.
Ja, darum haben wir eine Abgeordnete an die Stadionkasse entsandt, die mit 35 Abos unsere Karten geholt hat, glaube ich.
Sehr schön. Das Internet ist weiterhin für alle Neuland.
Mhm.
Gut, so viel zu den Shoutouts. Dann spielen wir den Querpass durch die Teams. Wir beginnen mit Jacomini 09, auch SK Sturm 2 genannt. Am Samstag war ja sehr dichter Spieltag für den SK Sturm. Alle 3 Querpass-Teams, wenn man so will, waren binnen weniger Stunden im Einsatz. In Gaisdorf ging es in einem Duell zweier Tabellennachzügler zwischen der Zweier von Sturm und dem Bullen-Nachwuchs um wichtige Punkte. Am Ende stand ein 1:1, also wieder mal ein Unentschieden, das jetzt keine Seite wahnsinnig weitergeholfen hat, aber Sturm ist so eben immerhin seit 3 Spielen ungeschlagen. Sturm war eigentlich in der ersten Hälfte ganz gut in der Partie, hat auch eine sehr gute Chance durch Amadi Kamara leider liegen lassen, ist dann aber trotzdem durch den Samuel Stückler in Führung gegangen. Gegen Ende hin hat man dann aber auch nicht ganz unverdient den Ausgleich hinnehmen müssen. So bleibt es eben bei dem 1:1. Frank, was waren so deine Eindrücke von der Partie?
Nichts gesehen, sondern nur Nacherzählungen bekommen. Ich musste nämlich quasi zeitgleich auf einem anderen Platz in Kainbach-Ries einer anderen Partie beiwohnen und somit habe ich das leider nicht gesehen, habe aber nachgelesen, dass man das Ding natürlich hätte gewinnen können. Es wäre chancenmäßig drinnen gewesen. Aber wie du schon gesagt hast, der Ausgleich am Schluss war dann durchaus verdient. Und man muss natürlich sagen, ich glaube, die aufgrund der Genese der bisherigen Saison von Sturm 2 ist es in Ordnung, dieses Spiel zu x'en. Ich glaube, wenn man es jetzt schafft, also man hat diesen Punkt gemacht und wenn man es jetzt vielleicht schafft, noch einmal nicht zu verlieren, weil es kommen ja dann, glaube ich, jetzt ein paar härtere Gegner dann auch noch, dann kommt man vielleicht irgendwie auch gut in Richtung Winterpause, aber schauen wir mal.
Ja, jetzt kommen jetzt Lafnitz und Ried und das ist, glaube ich, schon ganz gut, dass man bis dorthin jetzt einmal nicht verloren hat. Ich habe das Spiel schon gesehen und ich finde, dass schon eine gewisse Stabilisierung zu erkennen ist. Es ist ein bisschen eine andere Ausstrahlung in der Mannschaft mittlerweile, kommt mir vor. Also es ist irgendwie, man hat nicht mehr ständig Angst, dass es so einen Untergang geben kann wie in Horn. Und man hat sich, glaube ich, da ein bisschen eingefangen. Also ich fand das Stück stückweise schon ganz, ganz in Ordnung, was da gezeigt wurde im Vergleich zu Spielen davor.
Da zählt mir was zur Torhüter-Premiere von Elias Lorenz.
Also ich habe den...
Gibt es nicht viel zu erzählen, aber falsch gemacht hat er nichts, finde ich.
Eben, also er hat jetzt nicht wahnsinnig viel zu tun gehabt, aber das, was er zu tun hatte, hat er relativ souverän gelöst. Ich muss jetzt sagen, ich weiß jetzt auch persönlich nicht, warum Matteo Binetti nicht dabei war. Ob da jetzt mehr dahinter steckt, weil er nicht einmal im Kader war, spricht eher dafür, dass da Verletzung oder Erkrankung im Hintergrund. Der Grund dafür war, dass er nicht dabei war, weil er auch bei der Einser nicht dann im Kader war.
Aber auf krank.
Mal sehen. Die Torhüterposition, ja, ist eh viel diskutiert in der Mannschaft, kommt man vor. Mit Binetti hat gute Spiele gehabt, also gerade gegen die Roten hat er, finde ich, gut gespielt. Aber er baut dann halt immer wieder den einen oder anderen Patzer ein. Lorenz Hörtmann ist ja aus dem Bullenstall geholt worden und von dem hält man auch sehr viel. Also mal schauen, wie sich das weiterentwickelt.
Also ich habe ja Leuten gehört, immer wieder mal, dass der Potenzialtorhüter bei Sturm der Herr Lorenz sein soll, wo man momentan die größten Erwartungen hat. Aber schauen wir mal.
Aber ist der für unseren Goalie-Trainer oben nicht klar?
Ja, was die. Manchmal muss man Abstriche sein. Machen.
Hoche Schuhe.
Plateau Lorenz.
Frank, du hast das eh schon angesprochen. Wir haben ja in einem Querpass einmal orakelt, dass man eines der beiden Spiele gegen Dornbirn und Liefering gewinnen wird. Jetzt sind es eh 4 Punkte geworden. Kann man sagen, Planzahl erfüllt?
Ja, übererfüllt könnte man sagen. Ne? Ja. Und ich glaube gut, weil wie viele Punkte man jetzt in den nächsten paar Spielen machen wird, weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Und finde ich gut, schön. Und was ich halt auch gehört habe, aber da werde ich jetzt gleich mehr erzählen, ist, dass der wieder für die Zweier einsatzfähige Wessel De Marco ja einiges auch mitgebracht hat wieder am Wochenende. Stimmt das?
Jedenfalls. Der Jürgen kann da sicher noch mehr darüber sagen, weil der hat mit ihm gesprochen. Ich würde vorschlagen, wir hören uns das jetzt gleich mal an. Wessel De Marco nimmt ja eine wesentliche Rolle ein. Eigentlich ja für die Einser geplant, aber er hilft die meiste Zeit eben in der zweiten Liga aus und sorgt dafür Stabilität. Und wir hören uns jetzt einmal an, was er zu seiner Rolle sagt und auch wie er die bisherige Saison der Zweier sieht.
Zunächst wollte ich dir die Frage stellen, wie es um deinen Gesundheitszustand bestellt ist. Wir haben die Info gehabt, dass du Ende September ein Ödem im Hüftbereich und Oberschenkel hattest und ich wollte mal nachfragen, ob das alles wieder vollständig erledigt ist.
Ja, genau. Also ich hatte da leider ein Ödem gebildet und mittlerweile ist es aber echt schon wieder gut und auch schon so, dass ich wieder spielen kann, aber beim Ödem ist halt leider so, dass das nicht von heute auf morgen weggeht, aber mittlerweile schränkt mich das gar nicht mehr ein und ich kann ganz normal spielen und trainieren.
Das klingt ja mal gut. Sportlich scheint es auch bergauf zu gehen bei euch. Wenn man die letzten Runden anschaut, in 3 Runden gab es 2 Siege, knapp aber doch, und ein Remis gegen Liefering. Woran liegt aus deiner Sicht dieser Aufwärtstrend in den letzten Wochen?
Ja, ich glaube, dass auch in den ersten Runden schon Spiele dabei waren, wo man schon mehr punkten hätte können, aber ich glaube, es ist wie immer bei einer Zweiermannschaft, dass einfach der Start schwer ist. Viele Spieler das Tempo und das Niveau noch nicht so gewohnt sind. Aber normal, was glaube ich auch letztes Jahr zeigt, dass dann einfach es immer besser und besser wird. Und ich glaube, das sieht man hier auch. Und dementsprechend bin ich da eigentlich ganz optimistisch, was den Klassenerhalt angeht.
Also du denkst, das kopiert sich ein bisschen von letzter Saison, dass du am Anfang durch den Umbruch die Mannschaft sich finden muss und dann spielt sich's ein und dann ist man wieder auf Schlagdistanz sozusagen.
Ja, also da geht es gar nicht nur ums Einspielen, aber ganz einfach, man hat viele junge Spieler und ich glaube, die müssen auch dann mal ihr Level finden und das ist ein ganz normaler Prozess, bei dem man auch geduldig bleiben muss und ja, dementsprechend, glaube ich, hat auch keiner die Nerven weghaut, als man nach ein paar Runden echt wenige Punkte hatten, aber ich glaube, dass das ein ganz normaler Prozess ist für eine Zweiermannschaft.
In der Liga haben wir zumindest den Eindruck, ist generell vom Leistungsniveau her alles recht eng beisammen, oder siehst du das anders?
Naja, auf jeden Fall. Also auch wenn man sich die Spiele anschaut, auch von uns, also es ist echt alles extrem eng beisammen. Ich glaube, mit ein paar Punkten mehr wäre man echt sogar oben mit dabei. So sind wir im letzten Drittel, aber ja, wie gesagt, wenn man da mal wieder vielleicht ein, zwei Siege holt, ist man wieder ganz schnell im oberen Mittelfeld.
Wo liegen die Ziele für dich oder für euch in dieser Saison? Man nicht absteigen ist der generelle die Befehlsausgabe sozusagen von oben, weil man die Mannschaft natürlich braucht aus Entwicklungsgründen, aber gibt es intern oder für euch und das Trainerteam noch anders gesteckte Ziele, die man auch verfolgt, außer dass man nicht runter muss?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass sich jeder weiterentwickelt und jeder den nächsten Schritt macht. Und ja, ich glaube, die Ziele schauen ja dann schon individuell bei jedem anders aus. Bei mir speziell natürlich will ich mich empfehlen für die Einsermannschaft. Ich glaube, dann andere Jungs wollen Stammspieler werden in der zweiten Mannschaft und ich glaube, so geht das dahin. Aber alles natürlich mit dem Oberziel, dass man eben die Klasse hält. Ich glaube, das ist das Wichtigste für alle, weil dann einfach die Jungs nächstes Jahr wieder sich in der zweiten Liga beweisen können, anstatt in der Regionalliga.
Wenn wir zu dir persönlich kommen, du hast für mich als Zuseher dieser Spiele der Zweiermannschaft den absoluten Eindruck eines Führungsspielers in dieser jungen Mannschaft gemacht. Siehst du dich selbst auch als ein solcher?
Ja, also ich glaube, unabhängig davon, ob ich mich als solcher sehe oder nicht, sobald ich runterkomme mit meiner Erfahrung und mit meiner Vita ganz einfach, muss ich da Führung übernehmen und das mache ich auch gern. Auch wenn ich natürlich, und das brauche ich glaube ich gar nicht betonen, lieber in der ersten Mannschaft spielen würde. Aber ich nehme die Situation so an, wie sie ist. Und ja, ich glaube, dass ich da auch trotzdem viel lernen kann. Und die Jungs, glaube ich, schauen trotzdem schon zu mir rauf und merken, dass ich da bin, um ihnen zu helfen.
Du hast jetzt eh schon zweimal angesprochen, wie steht es um deine Ambitionen in Graz generell? Das realistische Ziel muss ja für dich sein, auch in der ersten Mannschaft Fuß fassen zu können. Wie siehst du die Situation für dich aktuell?
Ja, also dass das schwer ist, glaube ich, sieht man. Also nicht nur für mich. Ich glaube, dass wir einen großen Kader haben, einen guten Kader und dass da keiner einfach so reinspaziert in die Startelf. Vor allem, wenn es so läuft. Und ich glaube, wenn es so läuft, ist auch einfach das einzige Argument, was man bringen kann, Leistung, Leistung, Leistung. Und ja, das werde ich probieren und dann wird man sehen, ob ich irgendwann nochmal die Chance bekomme oder nicht. Aber grundsätzlich bin ich ein positiver Mensch und versuche, guter Dinge zu bleiben.
Jetzt muss ich nochmal nachhaken. Es wurde auf der Position, wo du regelmäßig spielst, Javier Serrano verpflichtet in der letzten Transferperiode, zwar nur auf Leihbasis, aber doch, der hat jetzt aus unserer Sicht bis jetzt nicht wirklich eingeschlagen, kommt auch wirklich nicht viel zum Spielen, spielt auch eher unten. Sonst gibt es hinter Stankovic eigentlich auf der Sechserposition zumindest gar nicht so viele Optionen. Wie bewertest du das eigentlich? Siehst du dich da als Nummer 3 aktuell oder wo verortest du dich da selber?
Ja, also mit Zahlen kann ich grundsätzlich nicht viel anfangen. Ich bin beim Training, sehe ich, dass ich auf jeden Fall mithalten kann mit den Jungs und das gibt mir schon viel, wenn ich dann im Training und in den Vorbereitungen merke, dass ich eigentlich schon das Zeug dazu hätte, da mitzuspielen. Und ja, ich glaube, dass es einfach nicht leicht ist, wenn ein Jon da vor einem spielt oder Hirli, das sind einfach Top-Spieler, die so gut wie nie verletzt sind und ja, da kann man eigentlich einfach nur dranbleiben und hoffen, dass man halt irgendwann die Chance bekommt.
Aber hoffen, dass man die Chance bekommt, ja, aber der Cheftrainer wird ja eventuell auch Gespräche mit euch führen oder auch mit dir führen. Mhm. Kriegst du da Signale in die eine oder andere Richtung?
Ja, also ich glaube, er hat mir dann schon gezeigt, dass es auch schnell gehen kann. Also nach der Vorbereitung habe ich dann ein, zwei gute Spiele gemacht in der Zweiermannschaft und dann war ich gegen Klagenfurt zum Beispiel schon im Kader. Also ich glaube, das sind schon Aktionen, wo man dann die mehr sagen als irgendwelche Wörter oder irgendwelche Gespräche, weil das hat mir ja schon eindeutig gezeigt, okay, wenn ich so performe in der Zweiermannschaft, dann wird das schon gesehen. Und ich glaube, ansonsten braucht man nicht viel mit mir reden. Ich sehe, wie die Situation ist. Die Mannschaft ist brutal erfolgreich und klar wird jeder irgendwie Teil davon sein. Aber ich glaube, dass man schon wissen muss, wann der Moment ist für Gespräche und wann nicht.
Okay. Du warst schon einmal per Laie weg. Ist das noch einmal eine Option für dich eventuell?
Ja, ich glaube, ganz ausschließen kann man sowas nie. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich mich mit dem, was im Winter passieren wird oder was da passiert, noch gar nicht befasst habe. Und ja, ich werde mich dann Ende der Herbstsaison mit dem Schicki zusammensetzen und dann werden wir sehen, was rauskommt. Und ja, aber ausschließen will ich es auf keinen Fall. Ne? Aber mein klares Ziel ist auf jeden Fall, dass ich mich hier durchsetze. Ich mag den Verein, ich mag die Stadt, ich mag die Mannschaft und ja.
Du führst mich eh schon hin zur Schlussfrage. Dein Vertrag ist jetzt aktuell bis 2026. Ich gehe davon aus, wenn du dich für die erste Mannschaft empfiehlst, dass es jedenfalls eine Option ist, hier zu bleiben. Ansonsten ist wohl eher nicht realistisch, dass es darüber hinaus weitergeht in Graz, oder?
Boah, das ist jetzt schon weit in die Zukunft, aber ja, auch da wieder. Also ich glaube, dass man ja schon irgendwas irgendwo gesehen hat in mir, sonst hätte man ja mich niemals mit so einem Vertrag ausgestattet. Ich glaube, dass ich halt vielleicht einfach auch noch nicht so die Chance bekommen habe. Ich glaube, ich habe ein Bundesligaspiel von Anfang an bekommen und dementsprechend bin ich halt noch nicht so, dass ich mir denke, ja, das war's jetzt schon, sondern für mich fühlt sich eher so an, als hätte es noch gar nicht richtig angefangen hier.
Ich wünsche dir jedenfalls für den Weg weiterhin in Graz alles Gute und wir hoffen mit dir mit, dass sich die Chance demnächst mal ergibt für ganz oben.
Danke.
Vielen Dank fürs Gespräch. Danke.
Sehr gerne.
Es hat hier noch gar nicht richtig angefangen, sagt also Wesel Demarco im Black FM Interview mit Jürgen Bucher. Auf mich wirkt er in dem Gespräch sehr positiv, trotz seiner nicht wirklich zufriedenstellenden Rolle von außen betrachtet. Wie hast denn du wahrgenommen, Jürgen?
Es wirkt auch nicht gekünstelt. Also ich glaube, der ist wirklich so drauf. Das war ein überraschend positives Interview für jemanden, der eigentlich als Bundesligaspieler gecastet wurde sozusagen und dann eigentlich seit Anbeginn der zweiten Liga oder in Klagenfurt geparkt wurde. Dafür ist es ein wirklich sehr positiver Beitrag gewesen, den er da abgeliefert hat. Also war überraschend für mich. Also mir kommt auch nicht vor, dass er das schon irgendwie aufgegeben hat und nur seinen Vertrag fertig macht. Also ich glaube, der will es wirklich probieren und ist schon offenbar begeistert, begeistert ist vielleicht zu viel gesagt, aber er merkt halt, dass es bemerkt wird, wenn er dort gut spielt. Nicht nur von uns, sondern auch vom Trainerteam. Also er ist, glaube ich, ein cooler Typ aus meiner Sicht.
Ich habe gefunden, dass der extrem aufgeräumt ist, so meinungsmäßig, sehr reflektiert wirkt das alles. Und der Part, in dem er halt dann gesagt hat, er will sich halt empfehlen für die Einser. Und also eine Laie könnte passieren, aber eigentlich will er sich da durchsetzen. Und er hat ja noch einen Zeitelvertrag. Und man muss auch wissen, wann man sich sozusagen für Gespräche meldet und wann es eher keine Zeit ist zum Reden. Und wenn man der Mannschaft jetzt bei der Performance zuschaut, könnte man meinen, jetzt brauche ich nicht viel reden, weil die Mannschaft performt einfach super, da brauche ich mich jetzt nicht melden und aufzeigen. Das spricht eigentlich auch für einen gewissen Teamgeist und einen gewissen Teamplayer, weil da soll es ja auch welche geben, die, sobald für sie was nicht passt, sofort zum Ranzen anfangen. Und von dieser Gattung scheint Wesel Demarco nicht zu sein. Das finde ich, ohne ihn besser zu kennen, aber das war schon eine sehr sympathische Passage, kommt mir vor.
Und er ist ja generell, glaube ich, nicht ein besonders unintelligentes Exemplarfußballer, weil er extrem artikulationsfähig ohne Vorbereitung ist. Also wir haben uns ungefähr 30 Sekunden unterhalten, bevor wir das Gespräch begonnen haben, und das geht wie aus am Bus. Das ist auch nicht immer der Fall, muss man da kurz einmal anmerken.
Und so wie er jetzt davon über die Kommunikation mit dem Verein spricht, dürfte es ja auch recht fair ablaufen. Also man weiß auf beiden Seiten, wie die Situation ausschaut, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass da im Winter der ein oder andere Verein anfragen wird, oder?
Ja, er schließt es eh nicht aus. Also es wär ja auch durchaus sinnvoll, solange die Kadersituation oben so ist, wie sie ist, dass er woanders zum Spielen kommt, auf einer Liga höher. Also das würde ja für ihn und für Sturm als noch Inhaber dieses Spielers Sinn machen, weil dort kann er sicher einen Schritt mehr machen als in der ständigen Performance mit der Zweier.
Es ist halt nur die Frage, wer dann die Zweier rettet.
Ja, das ist aber dann im Endeffekt nicht sein Problem, das ist eher unseres. Aber für ihn wird es natürlich für die persönliche Entwicklung Sinn machen. Ich habe es eh versucht, in dem Gespräch anzusprechen. Es ist aber auch gar nicht so abwegig, dass der irgendwie Momente bekommt, weil wenn Serrano aus irgendeinem Grund ausfällt, beziehungsweise überzeugend oder alle besonders besetzt, wie wir uns, glaube ich, einig sind, ist er ja durchaus einer der nächsten Kandidaten für dort hinten drin.
Über Javi Serrano reden wir heute an späterer Stelle noch.
Stimmt. Bleiben wir noch bei der Zweier. Frank, du hast es vorher schon kurz gesagt, oder Jürgen, Ausblick auf die nächsten Partien: Lafnitz auswärts, dann Ried daheim, also wieder deutlich stärkere Kaliber. Warten also womöglich wieder eher punktemäßig dürrere Wochen?
Ja, also ich glaube, Lafnitz auswärts und Ried kannst beides verlieren im Moment ohne Probleme. Vor allem Ried ist ziemlich im Aufwärtstrend. Aber schauen wir mal, vielleicht geht ja was.
Ja, also
Prognose?
Ich sag ein Punkt aus zwei Spielen.
Ich wollte gerade sagen, sind wir positiv und sagen, bei einem Spiel fällt der Punkt vom Baum. Ne?
Dann gehen wir über zu den Sturmfrauen, die auch im Einsatz waren am Samstag. Die haben den zweiten Sieg in Folge eingefahren. Und zwar in Neulengbach hat das Team von Sagan Duran einen knappen 1:0 Erfolg geholt. Andrea Glibo war die Goldtorschützin. Ja, wie man sehen hat können, die Highlights auf ÖFB-TV zu sehen und auch Interviews dazu. Man war deutlich das überlegene Team, hat auch sehr viele Chancen herausgespielt, und man hat wieder mal gesehen, dass man eben mit Spielerinnen wie Klibo, Krumböck und Uka schon sehr technisch beschlagene Spielerinnen hat, die dann den Unterschied machen können. Einziges Manko hat eh auch Sagan Duran angesprochen, dann war eben die Chancenverwertung. Defensiv war man nicht übertrieben gefordert, und deswegen hat man jetzt da zum zweiten Mal in Folge 2:0 gespielt. Ja, mutet alles relativ stabil an, Frank.
Ja, tut es. Das Thema Chancenverwertung, ja, das ist sicher wirklich ein Thema, weil mit ein bisschen einer höheren Effizienz wird die Tabelle auch nochmal anders dann aussehen, was mich schon zu meinem Punkt da bringt, ne? Vorneweg SKN und Altach ein bisschen, ne? Und dahinter Sturm mit der Vienna gleich auf, und das nächste Duell am 4.11. glaube ich, ist das Duell mit der Vienna, und danach hat man noch FC Bergheim, und dann ist ja die Damenliga quasi schon aus, dann haben wir, glaube ich, noch ein Cupspiel, und dann ist Ende bis März, soweit ich das im Hinterkopf habe. Das heißt, würde man die Vienna jetzt biegen und dann gegen Bergheim zumindest nicht verlieren, hätte man auch so in der Tabelle sich ein bisschen am Führungsduo orientiert. Das wäre natürlich sehr, sehr wünschenswert und mit der aktuellen Form vielleicht auch zu machen. Wäre super und wäre, glaube ich, super mit dem Cupspiel dann auch noch ein super Ausklang, der früher Ausklang der Damensaison.
Dazu kommt in der nächsten Runde also nicht nur das relativ entscheidende Duell gegen die Vienna, zeitgleich am Tag danach, also am 5. spielen auch St. Pölten und Altach gegeneinander. Das heißt, wenn sich da der Favorit durchsetzt und Sturm auch gewinnt, dann kann man ja durchaus wieder zum zweiten Platz drüber ranschnuppern, wie man so schon sagt. Also auf jeden Fall nächste Runde, 4. November, 17:30 gespielt wird wohl wieder in Messendorf. Davor ist aber jetzt Länderspielpause. Es gibt ja auch im Frauenfußball jetzt eine Nations League, Gott sei Dank. Im ÖFBA-Team auf Abruf sind dabei von Sturm Mariella El-Sharif und Sophie Meyerhofer. Da geht's daheim und auswärts gegen Portugal. Im ÖFBU-19-Team auf Abruf sind Christina Gierzinger, Jasmin Reichmann und Leonie Tragl dabei im EM-Quali-Auftakt. Und auch Legionärinnen sind im Nationalteam Einsatz Modesta Uca für den Kosovo, auch in der Nations League Andrea Klibo und Ružica Krajinovic für Kroatien. Und auch Dija Sostaric ist für die U19 von Slowenien dabei. Also auch bei den Frauen jede Menge Teamspielerinnen mittlerweile.
Mhm. Sehr schön. Muss man auch da schon auf das Verletzungsthema in der Länderspielpause Acht geben.
Ja, bitte alle wieder gesund zurückkommen. Gut, dann machen wir den fliegenden Wechsel zur Einser, beziehungsweise noch nicht ganz. Vorher widmen wir uns noch ein bisschen der letzten Black FM-Episode. Jürgen, du hast ja schon angesprochen, du warst ja beim Präsidenten zu Gast. Wer es noch nicht angehört hat, unbedingt nachholen. Man kriegt da ein sehr umfassendes Update zum Thema Stadion, auch wenn es da nicht weiterhin nicht bahnbrechend was Neues zu berichten gibt. Frank, jetzt vielleicht mit dir beginnend, was sind die wesentlichen Punkte, die du da mitnimmst? Was für einen Eindruck macht der Präsident auf dich, was das Infrastrukturthema oder die Themen betrifft?
Er macht auf mich in solchen Interviews immer ein bisschen den Eindruck eines Pressesprechers der 90er Jahre, weil er hat diesen 90er-Duktus Hammer Home Your Message, den hat er, glaube ich, sich irgendwo tätowiert, weil wie oft man dieselben Phrasen und Botschaften von ihm in so einem Interview vor den Latz geknallt kriegt, ist schon unglaublich. Man würde glauben, die Plotten hängt, aber nein, also er hat sehr viel zu berichten, bringt immer einiges an fundiertem Background mit, das ist eh super. Jetzt, wenn man sich mehr mit dem Thema beschäftigt, waren jetzt nicht ganz so viele große Überraschungen. Was mich hingegen stark überrascht hat, war dieses Thema dieser Verschwiegenheitspflicht in diesem Gemeinderats-Sonderausschuss da, also dass sie quasi unterschreiben mussten, dass sie da gar nichts drüber reden dürfen. Das habe ich schon wieder ein wenig befremdlich gefunden, weil was will man denn damit verhindern oder verschleiern? Keine Ahnung, ist jedenfalls strange, spricht nicht für Transparenz, aber vielleicht gibt es ja mal einen Untersuchungsausschuss dazu, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Und jetzt muss ich aber aufklären, das Thema kurz, weil ich habe dann danach natürlich bei Michi Ehmann nachgefragt, was es damit auf sich hat. Mhm. Und das ist eine Regelung, die bindend ist, wenn man solche Ausschüsse ins Leben ruft. Das heißt, das ist eine, da müsste man quasi eine Art Gesetz ändern, weil das der Gemeinderat vorsieht, dass solche Ausschüsse in dieser Art abgehandelt werden, dass es einen nominierten Sprecher gibt und einen Stellvertreter, so der erkrankt, stirbt oder irgendwelche andere Probleme hat. Aber dass die Teilnehmer, vor allem Teilnehmer von außerhalb, die nicht politische Mandatare sind, nicht berichten dürfen, was da drin passiert. Also da kann eigentlich im Moment gar keiner was dafür, dass das so ist, weil ohne diese Regelung darf man solche Ausschüsse nicht ins Leben rufen. Ich habe mich im Jahr gewundert, warum das so ist, und habe mir gedacht, da muss ich fragen.
Jetzt kann man natürlich die gesetzliche Regelung hinterfragen, aber okay,
gut. Ja, nein, ich habe diese Regelung natürlich auch hinterfragt und die ist auch zu hinterfragen, aber sie existiert aktuell und das ist der Grund, dass es das gibt, nicht weil man nicht will, dass irgendwer darüber redet.
Gut, ja, Jürgen, hast du noch irgendwelche Eindrücke vom Präsidenten, von deinem Besuch?
Nein, also, ja, der Frank hat es eh ganz gut auf den Punkt gebracht. Das ist ja schon mal ungefähr 58. Gespräch geschrieben oder gesprochen mit ihm. Es ist immer gleich, der hat halt seine Messages, die er mitbringt. Er ist ja immer vorbereitet wie ein Politiker vor einem Interview und hat seine Unterlagen dabei. Er spult halt runter, was er anbringen will, und es ist ja aus seiner Perspektive auch richtig und wichtig, weil es ist ja nicht jeder immer so im Thema wie wir. Und man muss halt dann diese Themen auch immer wieder wiederholen, damit sie sitzen und damit sie sickern. Wo er steht, inhaltlich sind wir eh recht gut informiert. Es ist halt bei ihm so eine gewisse Mischung aus Zweckoptimismus und tatsächlich, glaube ich, Frustration mittlerweile über die immer gleichen Dinge. Er ist aber, so wie man ihn kennt, in gewissen Bereichen schon negativer drauf gewesen. Also vor allem Richtung dem Thema Akademiezentrum und so weiter, ist, glaube ich, im Hintergrund ein paar positive Sachen im Gange. Er war jetzt öfter informell mit dem Stadtrat Eber in Kontakt und hat von ihm, glaube ich, ungefähr die gleiche Meinung wie wir, ist aber mit ihm offenbar auf einem Weg, der ihn positiv gestimmt werden lässt. Also er war schon schlechter drauf deswegen. Also ich habe den Eindruck, dass ein paar Sachen passieren könnten, die im Sturms Interesse sind in nächster Zeit. Wo ein Punkt ist, den er jetzt forciert, und das war jetzt nicht immer so, weil es wurde ja die Einigkeit gepriesen, lange Zeit zwischen GRK und Sturm, man tritt gemeinsam auf, das ist Geschichte, das gibt's nicht mehr. Er schiebt jetzt den schwarzen Peter dem GRK zu und sagt, die sind am Zug, weil Sturm macht so quasi die Hausaufgaben, wir sind bereit, Liebenau zu übernehmen, wir sind uns so quasi mit der Stadt auch einig, ihr braucht jetzt gefälligst einen Platz, wo es hingehen wollt, weil wir bieten euch eh schon alles Mögliche an. Also der Druck auf den GRK wird jetzt offenbar erhöht als neue Strategie.
Die Frage ist, ob das Sinn macht, wenn es der Sturm den Druck auf den GRK erhöht. Ich glaube, das müsste wenn dann die Politik machen, aber
Wenn man mit den Politikern in diesem Ausschuss spricht, ist das auch der Fall.
Ja, weil da muss man ganz ehrlich sagen, ich verstehe ja das Ansinnen, dass man als Club aus dem Norden gehen, im Norden sein will, wenn uns wer sogar, die spielt es nicht mehr in Liebenau, sondern ich kriege es jetzt in Andritzer Stadion hingestellt, würden wir fix nicht klatschen. Aber man muss halt auch sagen, der GRK ja ganz klar verdeutlicht, dass er ihn vor allem in Liebenau nicht spielen will, weil Liebenau halt Liebenau ist, weil das so ein erfolgreiches Sturmstadion ist und weil es im Süden ist, verstehe ich ja eh, aber dann sollte man sich vielleicht vor diesem südlicheren Gefilden nicht gar so sträuben, weil wenn es dort mehr Liegenschaften gibt, die noch dazu verkehrstechnisch besser sind als was anderes im Norden, dann sollte man dem zumindest offen gegenüberstehen. Aber ja.
Ja, aber es ist ja aktuell nach dieser ersten Ausschusssitzung so, dass 4 Grundstücke eingehender geprüft werden und die sind eh alle im Norden. Also momentan geht es in die Richtung, dass man versucht, dem GRK-Wunsch zu entsprechen. Aber wenn das halt nichts wird, was halt in dieser ganzen Causa schon öfter mal der Fall war, dass es zu viele Hindernisse gibt, dann wird man sich halt da als GRK ein bisschen umorientieren müssen. Und da finde ich schon, dass Sturm das kommunikativ nicht ganz falsch macht, indem man sagt, so Leidl, jetzt seid ihr dran. Und die müssen auch schauen, dass da was weitergeht, nicht nur immer die anderen.
Ja, wird sich Richtung Derby wahrscheinlich noch verstärken, das Ganze, aber schauen wir mal. Kommen wir zum Sportlichen des vergangenen Wochenendes. Hartberg war zu Gast und die haben zu Spielbeginn auch gleich gezeigt, warum sie völlig zurecht momentan in den Top 6 zu finden sind. Ausgerechnet Christoph Lang hat quasi mit der ersten Chance die Hartberg in Führung gebracht. Sturm hat dann aber sehr schnell Antworten gefunden, erst durch Sidi Chatter und dann auch durch Alex Prass. Wenn man jetzt die Partie sich anschaut, Rückstand gegen den WRC, Rückstand gegen Hartberg, beide Male hat man Lösungen gefunden und das Spiel noch herumgerissen. Was kann Sturm eigentlich in der Liga momentan erschüttern, Jürgen?
Naja, der Trainer hat es jetzt gesagt nach dem Hartberg-Spiel, dass diese Mentalität und die Einstellung in der Mannschaft so ein wesentlicher Punkt ist. Normalerweise kannst du mir mit solchen Aussagen jagen, weil ich das überhaupt nicht leiden kann, wenn man dann auf diese Themen hingeht. Aber in Wirklichkeit ist es offenbar tatsächlich so, dass dieser lang anhaltende Aufwärtstrend, den diese Mannschaft erlebt, sie dergestalt gefestigt hat, dass selbst, es ist ja schon öfter passiert jetzt, dass Rückstände wirklich gut weggesteckt wurden, so wie auch in diesem letzten Spiel jetzt. Und das ist schon eine Qualität, die diese Mannschaft im Vergleich zu vor 2-3 Jahren extrem hat, dass man einfach sofort zurückkommt, wenn irgendwas passiert, was negativ war. Das ist ganz selten so, dass diese Mannschaft wirklich eingeht, wenn irgendein negatives Ereignis passiert am Anfang eines Spiels. Und das ist schon eine Qualität, die man sehr, sehr unterstreichen muss bei allen anderen Dingen, die wir jetzt eh schon sehr oft besprochen haben, die einfach gut funktionieren.
Ein Thema Sidestep vielleicht kurz, was uns Stadionbesucher ziemlich erschüttert hat, war der Sand, aber der war nicht im Getriebe der beiden Teams, sondern am Rasen. Man hat sich ja fragen können eigentlich, warum er zusätzlich zu der Wiese, die man gekauft hat, auch noch Material für mehrere Beachvolleyballplätze da verarbeitet hat. Frank, du warst ja einigermaßen erschüttert.
Ja, ich war einigermaßen erschüttert. Ich habe dann gefragt, ob da... weiß ich nicht, ob das auch Dünger sein könnte oder so, und habe Vergleiche herangezogen, dass ich immer gedacht habe, der Bunker in Liebenau ist die Eishalle, ne? Aber so wie da der Sand geflogen ist, hätte man was anderes meinen können. Aber ich habe dann auf Twitter schon die Aufklärung von jemand Rasenaffinem bekommen und siehe da, die kleine Zeitung hat auch für Aufklärung gesorgt, warum so viel Sand da drauf sein muss. Das ist so, damit die Sode, das ist anscheinend das unterm Grün, auch sich sozusagen anwachsend verhält, dann muss man sie unter Druck setzen. Und das geht anscheinend am besten mit Sand. Und je schneller das Ding anwachsen muss, umso mehr Sand muss man da ausbringen, weil so mehr Druck ist drauf. Physikalisch habe ich das Gewicht von Sand anders eingeschätzt, aber da muss ich mich jetzt nicht auskennen. Ich glaube das einfach mal den Profis, dass das so ist. Ich hatte halt trotz allem ein bisschen das Gefühl, dass die Menge an Sandauflage auf diesem Rasen in etwa gleich gesundheitsgefährdend war, wie der Wegrutscher, die hinige Rosen von vor 3 Wochen. Aber weiß ich nicht. Jetzt habe ich heute gelesen, dass einige Spieler durchaus mit Adduktoren-Themen zu kämpfen haben, weil sie so viel um Stabilität ringen mussten, 90 Minuten lang. Kann ich mir auch vorstellen. Aber ja, wenn dieser viele Sand dafür sorgt, dass der Rosen jetzt den Herbst übersteht, dann soll es gut gewesen sein, dass so viel gesandelt haben.
Das war die Investigativ-Glanzleistung der kleinen Zeitung, das herausfinden, warum so viel Sand auf der Wiese drauf war.
Aber durchaus spannend habe ich die Aussage gefunden von dem Verantwortlichen für den Rasen, wo ja dann die Rede davon war, dass der Rasen so schmierig ist, wurde ja vor dem Spiel kommuniziert. Also quasi lebst damit, es ist halt so.
Ja, naja, so. Ist halt ein Folgeproblem von einem Grundproblem, wenn man so eine scheiß Wiesen hat, den man dann mitten in der Saison in einer sehr kurzen Zeit tauschen muss. Wahrscheinlich hat man in einer Saisonpause einfach mehr Zeit anwachsen zu lassen und kann den Sand einschütten und dann wieder wegtun. Oder man braucht ihn gar nicht, weil man eh warten kann, wenn man so schnell machen muss. Brauchst du halt offenbar so eine Maßnahme, die dann wieder ein negatives Ereignis darstellt. Also es ist quasi ein sich verstärkendes Folgeproblem eines Grundproblems. Also man ist, glaube ich, tunlichst angehalten als Stadt Graz, da, wenn diese Saison zu Ende ist, am Riemen zu reißen, dass das besser funktioniert.
Hoffentlich, ja. Aber sportlich ist es ja doch dann gut gegangen, auch formationstechnisch war es ja recht spannend. Dimitri Lavallee hat ja doch eine spannende Rolle eingenommen, in der Doppel-6 mit dem Jan Stankovic und auch im Spielaufbau ein sehr wichtiger Faktor. Frank, wie hast du seine Rolle und seine Leistung gesehen?
Top-Leistung. Also wir haben ja am Anfang ein bisschen gerätselt, was das jetzt für ein Aufstellungsexperiment wird. Und dann haben wir schon ganz kurz überlegt, ob wir gar mit einer Dreierkette spielen, aber das wäre so gar nicht Chris Ilzer gewesen, dass wir dann recht flott auf die Idee gekommen sind, wahrscheinlich wird das eine Doppel-6. Und siehe da, es war eine Doppel-6. Und also Dimitri Lavallee, ich sage jetzt einmal, wenn sie der nicht wehtut, weiß ich, wer die erste Wahl ist, wenn eine Doppel-6 gespielt wird. Weil niemand anderer, der bisher auf der 6 anstelle von Jungoran Stankovic gespielt hat oder neben ihm, hat das auch nur annähernd so gespielt wie Lavallee. Also wirklich in beide Richtungen stark, defensiv ganz stark, ganz wirklich coole Ballgewinne. Sehr, sehr kluge Positionierung, sehr viele Löcher von Haus aus zugemacht, sehr viele Pässe auch unmöglich gemacht durch gutes, kurzes Zulaufen, also ganz stark, zweikampfstark und wir haben eh drüber geredet, Andi, die belgisch-holländische Fußballschule sieht man halt. Ich darf einen etwas verrückten Trainer des SK Sturm aus früherer Zeit zitieren, Passqualität, also das ist wirklich enorm. Die Bälle, die der spielt, sie sind schnürlgrad, sie haben nie, also kaum Drall, sie kommen ganz trocken an, wenn sie Drall haben, nur in die richtige Richtung. Sie kommen immer mit dem richtigen Tempo, sie kommen immer in den Fuß, also das ist schon qualitativ ganz, 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 ganz stark, finde ich. Und die Zweikampfquote spricht auch für sich, also Bombenvorstellung von Lavallee.
Ja, also und die Passqualität hat man ja, glaube ich, gesehen beim 1-1, war das, wo er den Kitte bedient hat. Wenn ich mich nicht täusche.
Ja, er hätte auch noch 2 andere direkte Torchancen fast ausgelöst mit 2 Kämpfen, wo er nach vorne gut verteidigt hat und sofort einen sehr guten Ball in die Spitze gespielt hat. Die wurden aber vorne nicht verarbeitet, beziehungsweise einmal nicht gebändigt, die Bälle.
Wer auch angekommen ist, ist Sidi Chatta mit seinem ersten Tor. Christian Ilzer hat ja in der PK vor dem Spiel davon gesprochen, dass es schon ein bisschen zwickt und zwackt bei ihm, aber es ist auch nicht verwunderlich nach der schweren Verletzung. Aber man hat schon, Jürgen, in dem Spiel gesehen, was man an dem haben wird in den nächsten Wochen und Monaten.
Ja, unbedingt. Er macht halt genau das, worüber geredet wurde seit Wochen jetzt, dass man es nicht mehr hat, seitdem Mega weg ist und er sofort verletzt war. Er füllt die Lücke genauso, wie es erwartet war. Und wenn er so schnell natürlich nur in Tritt kommt wie gegen Hartberg mit Tor und so weiter, dann ist es natürlich optimal. Also es wäre ihm auch zu vergönnen, dass er jetzt das Momentum auf seine Seite kriegt nach diesem verpatzten Start. Unverschuldeterweise. Also ich finde ihn von dem, wie er ausstrahlt am Feld, extrem positiv.
wäre der Ball von Sangaré nicht noch abgefälscht worden, mit dem Alex Brasnan das 2-1 gemacht hat, hätte er ja einen direkten Assist auch noch. Weil das Fair Shuttle war eigentlich ganz richtig. Ne? Also das wäre dann auch noch ein Assist geworden. Also Einstand nach Maß nennt man das dann, glaube ich.
Yep.
Und mit dem Rücken zum Tor ist er ziemlich stark, muss man sagen. Dafür, dass er angeblich so schnell ist, stellt er sich auch hervorragend rein in den Ball. Also wirklich,
ja.
Da sind in mir ganz kurz Albion Ayeti Momente sind mir da in den Sinn gekommen, wenn er sich so in den Ball reinstellt und das war gleich vorbei, wenn er sich dann umdreht hat und weggelaufen ist. Aber beim Reinstellen in den Mann fast so wie Ayeti.
Ein nicht untersetzter, schneller Ayeti.
Mhm, genau. Ja, das war jetzt aber auch Bodyshaming, gell, möchte ich da nur sagen.
Nein, das ist eine Figur, da kann er nicht kommen.
Aha, so, jetzt ist die Figur. Okay.
Sidi Chatter ist übrigens, kurze Quizfrage an euch, der vierte Norweger bei Sturm und der zweite, der auch getroffen hat. Wisst ihr die anderen Norweger, die bei Sturm waren? Und den einen, der getroffen hat?
Torhüter Gill war Norweger.
Ja, richtig, der hat aber kein Tor geschossen.
Aber er hat Flanken mit einer Hand gefangen, nicht genug, um das live in der Grund gesehen zu haben.
Martin Ovenstad, der hat, glaube ich, nicht einmal ein Ligaspiel, also der wird auch kein Tor geschossen haben.
Nein.
Ja, aber dann.
Paul Lüdersen. Oh. Auch in den 90ern, 96, hat ein Tor laut Transfermarkt geschossen bei einem Auswärtssieg gegen Admira Wacker. Ja,
den hätte ich jetzt nicht parat gehabt.
In der Saison 96-97 und jetzt also
da schon her, das
Sidi ist jetzt natürlich Chatter.
Spezial.
Special Mention, Frank, du hast das vorher schon angesprochen, Sturm hat ja das Videomaterial dazu schon, in die Welt hinausgeschickt, Javi Serrano, also der schönste Jubel über eine Szene, die kein Tor war in Liebenau seit sehr langer Zeit, oder?
Schinken Javi mit Bombenszene, ja, Bombenszene. Ich weiß nicht,
gefühlt. Jetzt kommen Namenswitze an, das ist die unkorrekteste Black FM-Sendung ever.
Ja, Gott, Gott. Der Mike ist nicht da. Das Korrektiv ist nicht hier. Ich glaube 80. Minute oder so, oder 85. Ruben Providence auf der linken Seite macht das, was er kann, nämlich Lauf, Ruben, Lauf, legt den Ball nach vorne, geht am ersten vorbei, Foulversuch Nummer 1, Foulversuch Nummer 2, Foulversuch Nummer 3, wir haben wirklich auf 40 Meter versucht, den Typen umzuschneiden, keiner hat es geschafft. Dann kam Javi Serrano und hat dem die Vollbreitseite weggeflext und der Ball ist, glaube ich, bis auf die Tribüne geflogen und danach ist er aufgesprungen und hat einen Jubel hingelegt, wie wenn er soeben den entscheidenden Elfer im Champions-League-Finale eingenagelt hätte. Ich liebe solche Spieler. Das tut was mit mir, wenn sich jemand über so eine Verteidigungsaktion so taugen kann. Großartig.
Musst du Gigi Buffon-Fan sein.
Ich mag grundsätzlich italienische Defensiven, ob ihrer Trockenheit und wenn sich die Jungs pushen, weil es an Boy so weggrätschen, dass sie raucht, kann ich das wirklich gut nachvollziehen.
Ja, ich kann das total unterschreiben. Ich kann mir dieses Video sehr, sehr oft anschauen.
Ja, und was auch super war, ist, 3 Minuten später Javi Serrano griechisch-römisch gegen, ich glaube, Paul Kompos, oder?
Möglich, ja.
Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auch herrlich. Ne? Also er weiß, so viel Einsatzzeit wird er jetzt eh nicht haben. Ob er die Göwe jetzt kriegt, ist komplett Bovidl und der legt den da um. Das war wunderbar, wunderbar.
Sehr cool. Ich habe noch gesehen, auf Instagram hat er natürlich das Video davon auch geteilt und Dimitri Lavallée hat drunter kommentiert, hat glaube ich einfach nur geschrieben, Simeone mit ganz vielen Rufzeichen.
Ja,
damit ist glaube ich alles gesagt.
Ja, ist glaube ich, die Schule kann er nicht verleugnen. Ja.
Fakt ist, Sturm hat jetzt 4 Punkte Vorsprung auf die Bullen, man muss es einfach sehr oft sagen, dort kriselt es jetzt ein bisschen auch rund um den Trainer, kommt dann vor. Mhm. Ein sehr schöner Teilerfolg, jetzt nachdem die Hinrunde ja quasi vorbei ist, jeder gegen jeden einmal gespielt hat. Aber es liegt halt auch noch viel davor und eine Punkteteilung kommt ja auch noch. Aber der Moment ist schön.
Der Moment ist super. Also das muss man genießen. Ich habe Samstag schon für Stop the Count votiert. Ne? Hat interessiert leider keinen, aber wäre halt schön. Ne? Und zum Kollegen Struber möchte ich noch sagen, wenn man sich, die haben ja seit dem die haben gegen uns unentschieden gespielt, dann haben sie gegen wen haben sie dann gewonnen? Ich glaube gegen Lustenau haben sie gewonnen und seitdem war ja nichts mehr mit Gewinnen. Und wenn man sich die Wortmeldungen des Kollegen Struber so anschaut, was er so in den TV-Interviews auf Sky, auf den längeren, so von sich gibt, was der Grund für das momentan ist, muss man schon sagen, das ist halt schon Floskeldrescherei, gell? Also es fehlt das Feuer und es ist so, und es ist nicht die Überzeugung und da haben ein paar Prozent da gefehlt. Und
das Pressing ist nicht intensiv genug.
Genau, und die Intensität fehlt. Ich meine, gut, das steht unsere auch sagen, aber also man muss schon sagen, es ist jetzt schon viermal dieselbe Ausrede. Ich bin gespannt. Also ich bin wirklich gespannt. Ich will ja nichts herbeireden, aber es klingt nicht nach, okay, es fehlt an dem, sondern das sind jetzt ganz viel Phrasen. Er wird es intern schon vielleicht anders ansprechen, aber zumindest die Moderation nach draußen dieses Unlaufes für Salzburger Verhältnisse, der ist ein bisschen unsouverän.
Mir hat jetzt unlängst unser eh schon einmal Studiogast Momo Akonji erklärt, dass er Struber immer so kennengelernt hat, der in diesem Dunstkreis immer wieder mal unterwegs war und diese Trainertypen alle irgendwie kennt. Der hat das schon prognostiziert, als Struber Red Bull übernommen hat, dass das in diese Richtung geht, sobald es nicht läuft. Also offenbar ist das jetzt gar keine Überraschung für Leute, die ihn kennen.
Ja, nein, also geht gar nicht um Rolle. Ich habe es nur festgestellt, dass das erstaunlich einsilbig moderiert wird. Dafür, dass ja nichts passiert ist, das muss man auch ganz
ehrlich sagen. Soll uns recht sein.
Ja, soll uns recht sein. Es sind vier Punkte, das ist...
Aber jetzt tun wir das nicht. Also ich bin schon leicht euphorisiert, ob dieses Zustand, wann war denn das bitte das letzte Mal?
Dass wir vier Punkte vor dir waren. Ich glaube 2011, wie wir Meister geworden sind, waren wir mal kurz ein bisschen mehr vorn. Und davor waren wir mal Herbstmeister und Winterkönig und da waren wir, glaube ich, auch vier Punkte vorn. Oder warte mal, war nicht wie Franco Foda übergeben hat an Heiko Vogel, hat der Vogel nicht fünf Punkte oder so Vorsprung gehabt am ersten Platz? Waren wir da nicht?
Kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, aber selbst das ist ja schon lange her.
Das ist schon ein Zeitl her, ja.
Sei es wie sei, wie lange auch immer Gerhard Sturm noch Salzburg Trainer ist, denn die nächste Aufgabe für Sturm heißt Europa League. Am Donnerstag kommt Atalanta nach Graz und wieder eine kleine Quizfrage zwischendurch. Wisst ihr, wie viel die italienische Mannschaft ist, die gegen Sturm spielt in einem internationalen Bewerbsspiel?
Die wie viel die italienische? Da muss man jetzt aber weit zurückgehen natürlich.
Wir können ja
anfangen mit Hellas Verona.
Richtig.
Lazio Rom, Parma.
Auch. Ja. Zwei Fönner.
Ohne Atalanta jetzt.
Ohne Atalanta.
Zwei fehlen.
Einmal Champions League, einmal Europa League Qualifikation.
Inter Mailand, Champions League.
Richtig. Und noch nicht so lange her, aber doch ein bisschen.
Juve.
Richtig.
Tatsächlich.
Das Spiel des Florian Kainz damals.
Ja, da war ich im Krankenhaus mit Blinddarm und habe das Rückspiel habe ich geschaut im Bett, im AKH, das weiß ich noch. 2011 müsste das dann gewesen sein, oder?
10 oder glaube ich schon. Ja.
10, ja.
Also, Gegner Nummer 6 aus Italien für Sturm und unser Black FM Gegenanalyst Frank Wonisch hat sich wieder mal die Zeit genommen, um unseren Gegner genau unter die Lupe zu nehmen. Jetzt ist Atalanta in den letzten Jahren international überhaupt kein unbeschriebenes Blatt mehr, erst recht nicht, seit ein gewisser Rasmus Heulund Sturm in Richtung Lombardei verlassen hat. Frank, fangen wir mal an mit ein paar Basics, die wichtigsten Fakten zu Atalanta Bergamasca Calcio, bitteschön.
Genau, oder wie wir sagen, Atalanta Bergamo, wie man im deutschsprachigen Raum sagt. Oder La Dea, die Göttin. Weißt du warum, Andi?
Es hat irgendwas mit Mythologie zu tun.
Genau, La Dea ist eine Figur, die La Dea genannte ist die Atalante, das ist eine Figur aus der griechischen Mythologie, eine jungfräuliche Jägerin, wie man sich auch immer das vorstellt, und die ist auch im Logo zu finden, die Dame. Gegründet ist Atalanta Bergamasca Calcio 1907 als Gymnastik- und Athletikclub und dann hat es ein paar Mergers gegeben und dann ist er Fußballclub rausgekommen. Atalanta war noch nie italienischer Meister, also Scudetto hatten sie noch keinen in Bergamo. Sie haben viermal den italienischen Cup gewonnen. International waren wir 87-88 im Halbfinale des Pokalsiegerbewerbes. An Österreich Bezug gibt es, also aus der Frühzeit des Vereins auch, Trainer Karl Adamek war 58-59 Coach dort und György Garic von 2008 bis 2010 Spieler bei Atalanta Bergamo. Sonstig muss man über bekannte Spieler sagen, die Liste wäre theoretisch unendlich, vor allem wenn man sich ein bisschen mit dem italienischen Fußball befasst. Wenn auch viele von denen erst auf späteren Stationen wirklich richtig bekannt wurden. Aber ich lese mal ein paar Namen vor. Demetrio Albertini kennen wir aus seiner Hochzeit beim AC Milan. Alessandro Bastoni, jetzt gerade bei Juve. Dann müssen wir ein paar Jahre zurückspulen. Claudio Caniggia, bevor es zu Fiorentina ging, war er bei Atalanta. Andrea Conti, Brian Cristante, der jetzt bei der Roma spielt. Dann ebenfalls Milan Grandeur Roberto Donadoni, dann vor kurzem noch Spielmacher dort gewesen, sich dann mit dem Trainer ein bisschen zerkracht und deshalb nicht mehr dort. Papu Gomez kennt man auch. Robin Gosens, vielleicht hätte er in Bergamo bleiben sollen, jetzt bei der Union rennt es gerade nicht so. Dann zweimal Inzaghi, einmal Filippo und einmal Simone, beide auch bei Bergamo gespielt. Franck Kessié, bei Bergamo gespielt. Simon Cher, bei Bergamo gespielt. Der berühmte, große und wohlverehrte Giuseppe Meazza. Cesare Brandelli, Leonardo Spinazzola und der Sturmbulle aus den 90er Jahren, Christian Vieri, um nur ein paar von, ich glaube, 100 Namen zu nennen, die man jetzt noch aufzählen könnte. Seit 2011 ist Ladea zurück in der Serie A und seitdem auch durchaus erfolgreich, besonders seit 2017. Da hat man nicht nur das mittlerweile gewiss Stadion heißende Rund von der Kommune Bergamo übernommen, die Story kennen wir von wo. Seitdem hat man auch den aktuellen Erfolgscoach Giampiero Gasperini am Ruder, seitdem einen Punkteschnitt in 342 Spielen von 1,78, nicht so schlecht für die Serie A. Und ja, das wären so mal ein paar so Grundinformationen, damit man mit unnützem Wissen aufwarten kann.
Sehr schön. Jürgen, was war der Lieblingsspieler aus der Liste, die der Frank da vorgelesen hat?
Ich habe ja als alter italienaffiner Mensch Demetrio Albertini sehr, sehr gern gemocht und Donadoni auch. Aber von dieser Liste ist mir der Claudio Caniggia der Liebste gewesen, weil ich habe das fliegende blonde Haar einfach sehr gern gemocht von dem bei diesen Argentinien-Spielen. Das war aber der Typ, der mir immer als sehr junger Mensch in Erinnerung geblieben ist.
Bei mir ist es definitiv Pippo Inzaghi.
Pippo Inzaghi ist aber ein sehr hassenswerter Fußballer, den haben wir jetzt deswegen nicht genannt. Es gab vor kurzem gab es eine sehr schöne Geschichte zum 50er von Pippo Inzaghi auf Elf Freunde, war das, glaube ich, wo herausgearbeitet wurde, warum er so hassenswert war. Und das war, glaube ich, sehr treffend.
Ich habe es sehr gemacht, aber nur im Diensten des AC Milan. Wurscht. Kommen wir in die Gegenwart und zu Atalanta. Gasperini, jetzt wie gesagt schon länger im Amt, wie du gesagt hast, Frank. Die Erfolge der letzten Jahre sprechen auch für ihn, aber für welchen Fußball steht er eigentlich?
Gasperini hat so ein richtiges Go-To-System, das hat er schon immer und überall gespielt. Von hinten nach vorne eine Dreierkette, davor zwei Sechser und zwei Schienenspieler auf Außen. Und dann gegnerabhängig entweder ein 2-1 oder ein 1-2, also entweder ein Tannenbaum oder ein Dreieck vorne. Wobei das grundsätzlich sowieso sehr flexibel ist. Man hat diese Saison auch schon in einem 3-4-3 flach gespielt, in zwei Testspielen und einem Ligaspiel. Das ist aber jedes Mal in die Hose gegangen, dann hat das gelassen. Damit man ein bisschen einen Vergleichswert hat, der gegenwärtige Kader, den wir uns nachher noch anschauen werden, von Atalanta hat nach der Länderspielpause aktuell gerade lächerliche 324 Millionen Marktwert. Im Vergleich dazu die auch nicht so ganz unbedarfte Truppe von Sporting Club de Portugal kostet akut gerade 280 Millionen.
Also schon noch ein Stückchen mehr als Sturm.
Aber wir stehen, glaube ich, bei 56.
Gut, ja. Bisschen was fehlt noch. Teil dieses Marktwerts von Sturm war ja in der vergangenen Saison noch Rasmus Højlund, der sich ja ja, seit Sommer mit Manchester United herumplagen muss. Aber wenn man sich den jetzigen Kader anschaut, auf wen muss man sich Sturm da einstellen, personell? Wer ragt denn da heraus?
Herausragen. Das ist bei der Mannschaft relativ, also der ragt ganz selten wer heraus. Das ist meistens so ein extrem starkes Kollektiv. Wenn wir es von hinten von bis vorn uns wieder anschauen, auf wen wir uns da freuen dürfen, Juan Musso im Tor, argentinischer Nationalteam-Goalie. Ne? Dann haben wir eine Dreierkette, die nicht viel anbrennen lässt. Berat Cimici, Senad Kolasinac und der Neo-Star, möchte ich sagen, Giorgio Scalvini, bei dem Mann vielleicht mal auf den Marktwert schauen. Im defensiven Mittelfeld freuen wir uns, wenn wir jetzt spielen, nicht auf tollen Cup-Mainers. 25 Millionen Mann ist nämlich verletzt und sorgt dadurch für ein bisschen Verwirrung im geplanten System. Wird aber ganz gut ersetzt von Deron und Ederson, die in der Zentrale das ganz gut schupfen. Außen links mit 31 Jahren noch immer einer, wo man Geschwindigkeitsbeschränkungsschild aufstellen sollte, Davide Zappacosta. Da kann sich der Schnecki anhalten. Auf der gegenüberliegenden Seite, auf der anderen Seite Matteo Ruggeri jetzt die meiste Zeit. Ruggeri momentan auch der mit den meisten Assists bei Atalanta. In der Offensive gibt es dann ein bisschen die Qual der Wahl, wenn ich ganz vorn anfangen darf. Rass wurde abgegeben, es gibt ein 28 Millionen Replacement. El Bilal Touré ist aber verletzt. Ne? Was haben wir trotzdem im Sturmangebot? Luis Muriel aus Kolumbien, mittlerweile 33. Ademola Lockmann, 30 Millionen Mann mit englisch-nigerianischen Wurzeln und auch eher so Kategorie ohne Handbremse unterwegs. Von West Ham geholter Nationalteam-Stürmer um 25 Millionen, Gianluca Scamacca, hat jetzt gerade in der letzten Länderspielserie für Italien getroffen. Also das hätte man ganz vorne anzubieten. Und die Tanzreihe dahinter nicht vergessen, also quasi so um den Zehner rundherum. Mario Pajalic, jetzt meistens auf der Zehn unterwegs, manchmal auch als Stürmer eingesetzt. Charles de Ketelare, ausgeborgt vom AC Milan. Oder, wenn es von denen beiden keiner tut, Alexei Mirantschuk. Ne? Also so Name-Dropping können sie, die Bergamaschi.
Durchaus, Sturm braucht also die volle Kapelle, damit da irgendwas möglich ist, hat sie aber nicht, weil William Böwing, der Euro-Willi, wie er liebevoll genannt wird, definitiv fehlen wird. Irgendwas fehlt denn der Sturm dann, außer wahrscheinlich am Tor.
Klingt wie auf Fast Food. Aber ja, ist natürlich bitter. Die Schambeinverletzung macht ihm zu schaffen und ist angeblich, wie wir eh schon in Erfahrung gebracht haben im Vorfeld dieser Sendung, eine sehr langwierige und lästige Verletzung. Und aus Sicherheitsgründen wird da offenbar momentan nichts riskiert und er bleibt wie gegen Hartberg draußen. Schade, wäre eine schöne Serie gewesen, wenn er wieder im Europacup getroffen hätte. Aber soll nicht sein, diesmal.
Trotzdem, Frank, auf welche Duelle wird es ankommen? Wie kann Sturm da auch gegen diese Namen und diese Marktwerte dagegen halten und vielleicht was holen?
In Liebenau ist ein, vermute ich mal, zuerst schauendes Bergamo zu erwarten, das um Kontrolle bemüht sein wird, weil also Gasperini ist schon ein akribischer Arbeiter und Analyst, trotz seiner 65 Jahre noch sehr verliebt in den Fußball, der wird sich uns schon anschauen und der wird wissen, dass wir jetzt so von der Kaderqualität her natürlich mit seiner Truppe nicht mitkönnen, aber auch unsere Stärken haben. Ich glaube, die gehen schon davon aus, dass sie uns deutlich überlegen sind und dass nicht wirklich was anbrennt, aber wenn man Bergamo auswärts hin und wieder spielen sieht, die versuchen sich das zuerst mal anzuschauen, die versuchen da Kontrolle reinzukriegen. Ich denke, das wird in Liebenau ein bisschen so sein. Ganz anders wird das Spiel in Bergamo, das wir live uns anschauen werden, Andi, wie du dich hoffentlich auch schon drauf freust. Da würde ich vermuten, da jagen sie uns über den ganzen Platz, weil das machen sie zu Hause meistens so. Also Angriffspressing eh und überall. Und damit ist über ihre Spielweise eh schon alles gesagt. Das ist extrem vertikal. Das geht sehr schnell ganz nach vorne, ne? Ratzfatz. Darum hat ja Rasmus Højlund da auch so gut hingepasst. Wir kennen das Spielsystem eh irgendwo her. Und ich glaube, dass gegen ein gerade taktisch sehr gut agierendes Hartberg unser Spiel gegen Hartberg jetzt taktisch eine ganz gute Vorbereitung war. Na, da ist man, glaube ich, ein bisschen Test gelaufen. Ne? Und ich nehme an, dass Bergamo in dieser Gruppe eigentlich der stärkste Gegner ist, den wir haben. Also jetzt nicht nur wegen dem Marktwert, sondern ich glaube, dass die auch wirklich das kompakteste Team sind, weil die auch im Sommer weit weniger Switch hatten im Team, als es Sporting hatte. Und darum muss man, wenn man da irgendwo was mitnehmen will, schon sehr fehlerfrei spielen. Wenn es da vor allem in Bergamo schnell in Rückstand gerät, ist da vielleicht auch wieder die berühmte Debakelgefahr da, weil wenn Bergamo mal rollt, dann geht schon was. Jetzt zuletzt 2-0 gegen Genua, da hatten sie auch wieder einiges an Chancen dabei. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist, in den bisherigen Bewerbsspielen, also bewerbsübergreifend in der ganzen Saison, gab es 2 Niederlagen. Und Sporting haben sie eine Halbzeit lang schon richtig zerrissen. Also da war Sporting sehr glücklich, dass sie nicht deutlich mehr Tore gekriegt haben.
Okay, zu guter Letzt schauen wir uns auch noch ein bisschen an, was da fantechnisch auf Sturm zukommt. Also wir sind uns ja sicher, die Nordkurve wird brennen. Aber wer kommt da eigentlich fanmäßig mit? Was hat ein Atalanta supporttechnisch so zu bieten?
Die Atalanta Ultras sind vor allem in den 90ern bekannt geworden. Dazu erstmal eher so für Handfestigkeit. Und dann gibt es ein paar nette Szenen. Ich habe, glaube ich, eine im Chat geteilt. Da haben sie bei einem Ladea-Fest irgendwoher sich einen Radpanzer organisiert und sind bei diesem Straßenfest mit dem Radpanzer durch Bergamo gefahren. Also an Prosaik scheint es ihnen nicht zu mangeln. Es gibt einen Österreich-Bezug mit einer Fanfreundschaft zu Wacker Innsbruck. Also ist anzunehmen, dass am Donnerstag auch ein paar verrückte Köpfe zu Gast sein werden.
Die verrückten Köpfe gibt es nicht mehr.
Ja, aber die Personen gibt es wohl noch. Und ja, ich nehme an, einige von denen werden dabei sein.
Obwohl sich ja, wie wir alle auch recherchiert haben, die wichtigste und größte Fangruppierung aufgelöst hat.
Ja, die hat sich aufgelöst, weil es halt in Italien fanpolitisch etwas anders zugeht als bei uns. Und frei nach dem Motto, das ja viele Kurven in Italien hochhalten. Da geht es um dieses, wer darf ins Stadion, wer darf nicht ins Stadion. Und da geht es sehr viel um Stadionverbote und vor allem auch um diese begrenzten Kapazitäten in den Stadien und vor allem in den Fankurven und die Einschränkung von Auswärtsfahrten. Und da gibt es ja dieses Tutti o nessuno, also alle oder keiner. Und unter diesem Motto hat man dann in Bergamo auch unter anderem, neben ein paar anderen Dingen, festgestellt, dass es vielleicht dann auch reicht. Was schon noch zu sagen ist, ist, Bergamo hat auch eine gewisse Parallelität mit englischen Vereinen, Jürgen, die wir auch ganz lustig finden, Millwall, weil die singen einem auch vor, no one likes us, no one likes us, we don't care. Und in Bergamo heißt es Ci stanno sul cazzo, also eigentlich so grob übersetzt, es hassen uns eh alle. Und das ist denen auch recht egal, da haben sie auch so meine Haltung daraus gebastelt, die Herren aus der Lombardei. Das ist dazu zu sagen. Man muss ja noch dazu ergänzen,
dass das auch darauf gründet, dass aufgrund der recht rustikalen Fankurve in den 90ern die italienische Polizei quasi an Bergamo geübt hat, ganz lang, wie man gewaltbereite Ultragruppierungen oder generell organisierte Fanszenen in die Schranken weist, durch gelinde gesagt nicht immer die adäquatesten Mittel. Also die waren so quasi ein Exempel, an dem statuiert wurde, sehr lang, was ihnen natürlich auch im Laufe der Zeit zu schaffen gemacht hat.
Und das berühmte Derby der Lombardia, weil man würde ja glauben, dass die sich da mit Mannschaften, die gleich um die Ecken sind, ganz gern duellieren, aber Mailand ist denen ziemlich wurscht. Deren Gegner ist Brescia. Ne? Und mit denen hauen sie sich bevorzugt in die Goschen.
Ja, es ist ja der unmittelbare Nachbar.
Was sind eure Tipps eigentlich?
Jetzt gegen Sturm, meinst du?
Oder ja, ist schon spielerisch. Die dritte Halbzeit lasse ich jetzt mal außen vor.
Ich habe mir das jetzt gerade überlegt während deines Referats, weil ich mir gedacht habe, dass wir das noch besprechen. Ich habe gegen Sporting irgendwie, war ich sehr positiv und dann habe ich mir zuerst gedacht, ich werde eh recht haben. Ich sage jetzt, dass wir da 0-0.
Das wäre gut, finde ich.
Ja.
Wäre ich sehr zufrieden mit einem 0-0.
Das ist 0-0.
Ja, ja.
3 Bier jede Halbzeit.
ich erhöhe auf ein 1-1.
Mhm, okay, ja,
ich. Nur besser.
Ja, okay.
Aber mit spätem Ausgleich durch Gitteschwili.
Ja, wieder gerne.
Okay. Weitschuss. Passt. Ich will die Party nicht crashen, deshalb schließe ich mich jetzt dem terlerschen Tipp an. Und tippe auch auf 1:1.
Das bringt jetzt aber schon das Black FM-Universum fast aus dem Gleichgewicht, wenn du jetzt auch gegen die stärkste Mannschaft in der Gruppe ein positives Ergebnis prognostizierst.
Ja,
ich bin nicht einverstanden.
Ich sage, ich will die Party nicht crashen. Ne? Ja, ihr seid mit eurem.
Crash ist uns einmal die Party,
mit das ist auch wurscht. Punkt, nein, will ich diesmal nicht. Will ich
sonst
diesmal
im
nicht.
Stadion noch, es geht schief, wenn wir führen.
Ja, das ist so. Alles ist möglich. Das ist so nicht richtig. Wenn das auf spielerischen Fakten beruht, habe ich auch recht. Ne? Ja, wie auch immer, ich prognostiziere ein sehr schweres Spiel in Bergamo und ja, alles Weitere werdet ihr mir berichten, weil ich werde ja sträflicherweise am Donnerstag nicht zugegen sein können. Shame on me. Oder shame on my Familienkalenderplanung, sagen wir so.
Alles klar, dann, wenn es von eurer Seite nichts mehr weiteres gibt, sage ich im Namen von Black FM ein großes Danke an das Team von Das Pod für den technischen Support bei dieser Sendung und wie immer ein ganz großes Danke an euch für eure Zeit, fürs Zuhören. Lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen, postet Kritik, Lob und Ideen zu unseren Sendungen auf unserer Facebook-Seite oder auch auf Instagram. Und wie immer freuen wir uns ganz besonders über 5 Sterne in der Podcast-App eurer Wahl und ein Like, Follow oder Abo für unsere Social-Media-Präsenzen. Ja, es ist so richtig Feuer drin in diesem Fußballherbst. Es gibt jede Menge Möglichkeiten, die Schwarzen spielen zu sehen. Und die sich bietenden Chancen sollte man auch nützen. Es kommt egal, ob in der Europa League, im Cup oder in der Liga, auf jede und jeden Einzelnen an. An jedem Ort der Welt geht es darum, Vollgas zu geben oder anders gesagt, alles für die Schwarzen. In diesem Sinne, je nachdem, einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle, bis bald bei
Black FM.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.